Vor 30 Jahren war sie als Energiequelle der Zukunft noch in aller Munde. Heute ist sie im Bewusstsein der Öffentlichkeit nahezu vergessen. Die Kernfusion. Der Vorteil? Praktisch unbegrenzte, saubere Energie. Seit mehr als 60 Jahren ist ein Verfahren im Gespräch, das ihn Wirklichkeit werden lassen könnte, diesen Traum. Die Zutaten dazu? Hauptsächlich Wasserstoff. Die Technik, die gleiche, die die Sonne seit Urzeiten scheinen lässt. Aber die Kernfusion ist irgendwie herausgefallen aus der Diskussion über die Energieversorgung der Zukunft. Woran das liegt und welche Hürden von der Wissenschaft noch genommen werden müssen, darüber berichtet Radio-KIT-Reporter Sebastian Dahm.
Im Prinzip soll die physikalische Reaktion, die bei uns auch in der Sonne stattfindet, auf die Erde runtergeholt werden. Und zwar eben bei der Verschmelzung von leichten Atomkernen eine sehr große Energiemenge. Das heißt, ein Gramm solch eines Wasserstoffgemischs, wenn die miteinander reagieren, entstehen über 2600 Kilowattstunden. Das entspricht etwa 10 Tonnen Öl, die man verbrennen müsste.
Dr. Dirk Radloff vom Projekt Fusion am Karlsruher Institut für Technologie ist einer der Forscher, die den Sonnenofen auf die Erde bringen wollen. Ein mehr als kompliziertes Vorhaben. Im Inneren des Reaktors verschmelzen Tritium- und Deuteriumatome zu Helium bei unvorstellbar hohen Temperaturen. Gut und gerne 100 Millionen Grad ist das sogenannte Plasma heiß. In Position gehalten wird es durch starke Magnetfelder. Bei solchen Gewalten liegt die Frage nach der Sicherheit nicht fern. Schließlich möchte sich niemand nach der Katastrophe der Kernspaltung die nächste nukleare Zeitbombe ins Boot holen. Aber bei der Kernfusion sind die Risiken deutlich geringer als bei der klassischen Kerntechnik.
Ein Fusionskraftwerk aufgrund dieser physikalischen Reaktion, bei der nur immer ein neues Neutron entsteht, ist inhärent sicher. Und gerade die Komplexität und die Schwierigkeit, ein funktionierendes Fusionskraftwerk herzustellen, zeigt, dass wenn irgendwas nicht stimmt, dann die Reaktion sofort erlischt und es zu keiner Kettenreaktion kommen kann. Es ist auch in entsprechenden Studien international nachgewiesen worden, dass wenn solch eine Abschaltung passiert, die Nachwärme, die entsteht, auch ohne Kühlung beherrschbar ist und nicht zu einem Schmelzen des Vakuumgefäßes zum Beispiel führen würde.
Auch die Endlagerproblematik fällt bei der Fusion flach. Zwar entsteht auch bei der Fusion Radioaktivität, diese ist jedoch bereits nach 100 bis 200 Jahren abgeklungen. Die Materialien können dann recycelt werden. Dass eine Kernfusion überhaupt möglich und beherrschbar ist, wurde bereits Anfang der 90er Jahre mit dem experimentellen Reaktor JET bewiesen. Der Haken? JET verbrauchte noch mehr Energie für die Heizung des Plasmas, als er selbst erzeugte. Dies soll sich im nächsten Schritt ändern. 2008 wurde in Cadarache in Südfrankreich mit dem Bau des Reaktors ITER begonnen. ITER soll mit 500 Megawatt rund 10-mal mehr produzieren, als er verbraucht, und damit zeigen, es ist tatsächlich möglich, Energie durch Kernfusion zu gewinnen.
Ich war selber Anfang des Jahres mal in Cadarache. Von der Größe her ist es sehr beeindruckend. Der Reaktor selber wird eine Höhe von 30 Metern haben, ein Plasmavolumen von etwas über 800 Kubikmetern. Und das ist auch der wichtige Punkt im Vergleich zu JET, der deutlich kleiner ist, Faktor 10 fast, der nur 80 Kubikmeter Volumen hat. Bezüglich der Energieausbeute ist es so, dass je größer die Fusionsmaschine später wird, desto energetisch günstiger ist es, weil die Oberfläche von diesem Plasmavolumen, innerhalb dessen die Fusionsleistung erzeugt wird, quadratisch steigt, während das Volumen kubisch steigt. Das heißt, man gewinnt deutlich mehr an Fusionsleistung im Vergleich zu dem, was man an ungewünschten Wärmeverlusten hat.
Gemeinsam mit der Europäischen Union sind 6 internationale Partner an der Entwicklung von ITER beteiligt. 2019 soll das erste Plasma in Cadarache gezündet werden. 10 bis 20 Jahre soll dann mit dem Forschungsreaktor experimentiert werden. In Karlsruhe entwickelt man derzeit den unerlässlichen Bestandteil der Fusionsmaschine, die Hülle für das Plasma, das sogenannte Blanket. Das Blanket soll später die gesamte Wand der Brennkammer auskleiden und muss daher vielen Anforderungen gerecht werden.
Das Blanket hat mehrere Aufgaben. Zum einen, die Energie, die bei der Fusionsreaktion entsteht, ist zu über 80% in der kinetischen Energie der Neutronen, die durch die Gegend fliegen. Und diese kinetische Energie in Wärme umzuwandeln, ist eine der Aufgaben des Blankets. Aus der entstehenden Wärme kann dann wiederum ganz konventionell wie bei einem anderen Kohle- oder sonstigen Kraftwerk auch dann über eine Turbine dann Strom erzeugt werden. Das ist eine wesentliche Aufgabe des Blankets. Die zweite ist, das radioaktive Tritium zu erbrüten, das aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit natürlich nur in sehr, sehr geringen Mengen auf der Erde vorkommt. Und dies entsteht durch eine Kernreaktion zwischen Lithium und einem Neutron, aus dem dann das zu erbrütende Tritium entsteht.
Mit Computersimulationen versuchen die Karlsruher Wissenschaftler, das Blanket zu optimieren. Dabei spielt die enorme Materialbelastung eine zentrale Rolle. Schließlich muss das Blanket den gewaltigen Energien, denen es ausgesetzt ist, auch über längere Zeit standhalten. ITER ist vorerst nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer neuen Energieform. Es sind noch einige technische Hürden zu meistern. Mit Fusionsstrom aus der Steckdose ist in absehbarer Zeit sicher noch nicht zu rechnen.
Basierend auf diesen Entwicklungen würde dann Anfang der 30er Jahre das Demonstrationskraftwerk konzipiert und gebaut werden, sodass man mit einem ersten kommerziellen Fusionskraftwerk so gegen 2050 rechnen kann.